Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich.
Ja, als faules Schwein in der Bundesliga. Dieser Gräfe ist ein Rieser.
Der gibt den Hafer. Und wie?
Servus, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres KSC-Fan-Podcasts, dem Wildparkbrudler. Hier spricht der Niklas und Boris. Es ist schon Folge 49. Irre, oder? Also bald haben wir Jubiläum.
Ey, wir knallen hier voll auf die 50 zu. Ist schon beachtlich, 49. wenn ich mir das jetzt so anschaue, ja, ging schneller als gedacht. Auch wenn wir irgendwie alle zwei Wochen aufnehmen. Aber ich glaube, jede einzelne Folge hat so viel Bock gemacht. Da freue ich mich auf die nächsten 49 und dann nochmal und so weiter.
Und also immer weiter,
ja.
Und immer
Glückwunsch, so weiter. Niklas! Wir haben bald die 50 voll.
Noch ist es noch nicht so weit, aber wir befinden uns auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin und wollen wir mal vielleicht nochmal die letzten Wochen so Revue passieren lassen, denn es war Länderspielpause und Boris, ungelogen, ich habe keine Ahnung, wer gespielt hat. Ich weiß es echt nicht. Ich habe es komplett ignoriert, war mir komplett egal.
Ja, Deutschland hat gegen Ungarn verloren.
Das hab ich am Rande mitbekommen, ja. Und wir haben in England gespielt, oder? Deutschland.
Richtig, da ging es auch, ich glaube, unentschieden aus, so in der letzten Minute noch.
Guck, du weißt es auch nicht, ist doch geil.
Ja, weil ich habe ja darauf geachtet, so dass mein Heimatland spielt. Wir sind in den Final Four der Nations League und natürlich für die Kroaten ist das ein super Erfolg, so klein wie wir sind. und das mit Deutschland, so das habe ich nur nebenher ein bisschen mitbekommen von meinen englischen Kollegen. Ja, für die ist natürlich ein Spiel gegen Deutschland immer ein Highlight, ich weiß auch nicht wieso. Aber siehst du mal, da ist Deutschland im Ausland noch eine große, hohe Nummer. Aber ja gut, die Nations League ist in Deutschland bekanntlich kein wichtiges Thema mehr.
Ja, also ich meine, wenn es Leute gibt, die es interessiert, sollen sie es anschauen. Mir ist es halt echt komplett Wayne, aber passt.
Aber sobald Breithaupt mal A-Nationalmannschaft spielt, dann gucken wieder alle.
Dann natürlich.
Vor allem aus Karlsruhe natürlich.
Dann wird es wieder ein Thema. Und ja, aber das heißt ja nicht, dass für KSC-Fans die Länderspielpause komplett ereignislos verlaufen ist, denn es gab ja auch ein paar Testspiele, über die wir sprechen wollen. Es wurden sehr erfolgreich bestreitet. Du hast dir, glaube ich, beide angeschaut oder nur eins? Ich weiß gerade nicht.
Ich habe mir nur das eine angeschaut, zu Hause gegen
Winterthur.
Winterthur, weil nämlich das in Mainz ist.
Genau, weil Mainz war auswärts, ja.
Genau, das habe ich mir dann im Live-Radio angehört bei den Mainzer Kollegen, wo ich sagen muss, es war ein sehr angenehmer eine Live-Übertragung. Ich glaube, der Stadionsprecher hat das sogar gemacht und sehr sympathisch dafür, dass er den Gegner, also uns, so sehr gelobt hat. Habe ich so noch nicht oft erlebt. Aber wie du schon gesagt hast, zwei Testspiele, die sehr ereignisreich waren. Vor allem hat es auch vorne ordentlich geklingelt in den beiden Spielen.
Ja, absolut. Das erste Testspiel gegen FC Winterthur, Schweizer Superligist. Also ich glaube, die sind aufgestiegen in die erste Schweizer Liga. Stimmt das?
Mhm, ja.
Genau. Ja, da hat es ordentlich geklingelt. Ich glaube, 4-0 war das Endergebnis, oder?
Ja, war, wie gesagt, ein sehr guter Test. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das dann so einseitig wird. Auch wenn es ja hieß, dass Winterthur jetzt nicht so die Qualität mitbringt, die man sonst so kennt in so Testspielen. Aber ich glaube, am wichtigsten war tatsächlich, dass da wirklich ein paar Spieler ihre Minuten kriegen, die sie ja sonst nicht bekommen.
Ja, wer hat dir denn da so am besten oder am meisten hervorgestochen? Für wen hast du dich am meisten gefreut, dass er denn da Game Time bekommen hat? Denn Game Time ist ja natürlich immer key, gerade bei so Testspielen. Denn dass Testspiele viel wichtiger sind als irgendwelche Trainingseinheiten. Das haben wir auch vergangene Folge zum Beispiel schon thematisiert.
Ja, du, es waren einige. Also zum einen, wenn wir mal hinten anfangen, Max Weiß hat da gespielt und eine gute Figur abgegeben. Er hat jetzt nicht viel zu tun gehabt. Das heißt, man hat ihn jetzt nicht wirklich testen können. Aber in so Spielen musste er auch 90 Minuten lang konzentriert sein. Und ich finde, das hat er ganz gut gemacht. Und ich glaube, in der Halbzeit hat Marius Gersbeck ja auch dann bei KSC 360 gesagt, das macht er ganz gut, der verdient sich das. Und so Spieler, die halt nicht so oft ihre Minuten kriegen, sehr wichtig, dass man da ein bisschen zwischen die Pfosten darf. Ansonsten, ja, ich finde es toll, dass dass Chrissy Kobalt wieder da ist. Er ein paar Minuten sammeln konnte. Felix Irurere, so die Spieler, auf die wir die ganze Zeit gewartet haben in dieser Zeit, in der wir gefühlt null Innenverteidiger hatten. Leon Jensen kam natürlich, glaube ich, auch auf seine Minuten. Und ansonsten, für wen kann ich mich sonst noch freuen? Natürlich Daniel O'Shaughnessy, Der hat ein paar Minuten bekommen und das war natürlich auch eine gute Möglichkeit für ihn, bisschen da in den Rhythmus zu kommen. Bei uns war er auch schon zu Gast und da hat er auch gesagt, so in der Länderspielpause Ende September, da will man wieder ein bisschen Minuten sammeln und dann werden wir sehen, was danach passiert. Das sind so die Spieler, die mir ein bisschen aufgefallen sind. Und ja, der Rest, ich glaube, das war einfach nur ein bisschen weiter im Rhythmus bleiben. Wir haben jetzt nicht so viele Spieler gehabt, die jetzt weggegangen sind. Normalerweise haben wir ja wie Spieler wie Daniel O'Shaughnessy und so, die weggegangen sind. Ich glaube, wir hatten nur drei Spieler mit
drei auf Länderspielreise, ja.
Breithaupt, Nebel und Ambrosius. So die drei.
Genau. Und Soriano noch für die U19 für Deutschland, glaube ich.
Ah ja.
Genau.
Okay. Ja, siehst du, dann haben wir ja vier. Ansonsten war der Rest
Marino.
Ja da.
Ja.
Marino, genau. Ja, das war, wie gesagt, die Spieler. Also, ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz genau dran erinnern, wer mir da so krass rausgestochen ist, aber die Spieler, für die freue ich mich natürlich, die jetzt eine lange Zeit draußen waren. Ist natürlich schade, dass Kyung-Gok Choi noch weiterhin fehlt.
Ja.
Das ist einer, den wir ja auch noch vermissen, wo wir wissen, dass wenn der hundertprozentig fit ist, dass der enorme Qualität mitbringt. Da hoffen wir natürlich, dass er bald wieder dabei ist. Aber ansonsten kann ich mich jetzt nicht mehr so sehr dran erinnern, das ist ja schon ein bisschen her. Ja, ansonsten gab es ja dann auch noch das zweite Spiel auswärts beim ersten FSV Mainz 05 beim Bundesligisten. Und Niklas, das Ergebnis war auch eindeutig.
Sehr eindeutig. Also da muss man schon sagen, Testspiele, ja, okay, kann man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber 2-5 oder in dem Falle dann 5-2 bei einem Bundesligisten zu gewinnen, also das hätte man jetzt unbedingt nicht so kommen sehen und vor allem auch in der Art und Weise, wie wir das gemacht haben. Ich habe hinterher einen Artikel gelesen auf dem Kicker, da der Mainzer Trainer Bo Svensson erschrocken reagiert auf die Leistung seiner Mannschaft, denn auch die Mainzer machen gerade echt in der Bundesliga keinen guten Eindruck. Haben jetzt ja auch jüngst gegen die Nachbarn aus Freiburg 2-1 verloren, am vergangenen Spieltag. Und ja, also ich habe mir dann auch nur die Highlights zusammen angeschaut, aber da war es ja doch dann relativ eindeutig, denn du hast es ja auch gerade berichtet, die Mainzer haben quasi den Rapport übernommen von dem Spiel, die klubeigenen Medien. Und also die konnten da wirklich wenig über ihre Jungs berichten, sondern da war echt viel Zug vom KSC. Also einen Bundesligisten so an die Wand zu spielen, muss man erstmal machen. Vor allem, wenn man sich mal die Aufstellung ganz genau anschaut. Denn da haben die Mainzer echt mit einigen vielen Bundesliga-Akteuren gespielt. Das war jetzt nicht irgendwie die dritte Garde, die da irgendwie der Mainzer auf dem Platz stand, sondern da hat man es eigentlich mit gestandenen Bundesligaspielern zu tun gehabt. Ja, Hack und Bell, die da hinten drin zum Beispiel standen, um mal nur zwei Namen zu nennen, Danny da Costa, ein bekannter Name, auch Chor und Barkok, Stach, Burgzeug. Also das sind schon Spieler, von denen man schon denkt so, okay, die haben eigentlich Bundesliga-Niveau und da erstmal so aufzutreten und dann nach der Halbzeit schon 4-1 vorne liegen, das ist schon irre. Also du hast es auch nicht so ganz geglaubt, oder?
Außerdem hatten wir ja noch Spieler in unseren Reihen, die nicht so viel Spielpraxis hatten. Das muss man ja auch mal erwähnen.
Das kommt hinzu, wenn wir jetzt mal die Aufstellung komplettieren wollen. Ja, also Eisele hat gestartet im Tor. Kobal durfte von Beginn an ran, was mich sehr gefreut hat. Auch Jung hat ja auch sehenswert getroffen zum 2-0. Ein richtiger Hammer, der war ja da außen ganz frei. Und hat auch jetzt, finde ich, wieder, um ganz kurz die Brücke zu Nürnberg zu schlagen, was wir aber gleich noch thematisieren wollen, der vergangene Heimsieg natürlich, auch da wieder einen sehr vernünftigen Eindruck gemacht, von Beginn gespielt. Also der macht da auch wirklich tolle Schritte nach vorne. Arase von Beginn an hat mich auch sehr gefreut. Wirbelwind, der spielt sowieso, finde ich, viel zu wenig aktuell. Den würdest du auch gerne öfter sehen, oder?
Ja, den würde ich auch gerne öfter sehen, aber es ist halt schwierig, in welcher Position willst du denn einsetzen?
Halt eigentlich außen, ne?
Ja, aber wenn du halt mit so einer Raute spielst, die wir aktuell machen, dann hast du.
Und wenn die Raute überzeugt aktuell, dann hast du ja eigentlich keinen Grund zu wechseln. Aber es ist trotzdem schade. Irgendwie ist es trotzdem schade. Also,
ja, guck mal, die letzten Spiele haben wir uns ja irgendwie langsam überlegt, ja, vielleicht klappt das jetzt nicht mehr so. Wir sind ein bisschen irgendwie, ja, durchschaubarer geworden. In Braunschweig ging gar nichts. Null. Und da haben wir uns auch mal überlegt, vielleicht dann noch mal umstellen. Dann kam ja Arase, glaube ich, noch zum Schluss. Und der hat uns ja auch gefallen, jedes Mal, wenn er gespielt hat, der bringt diese Dynamik mit, diese Technik am Ball, dieses quirlige.
Schnelligkeit.
Das gefällt mir halt schon.
Schnelligkeit, schnell, Alter.
Der ist Wahnsinn. Und ich finde, das ist halt echt krass, was man aus dem rausholen kann. Aber ich glaube, dass das Hauptproblem, warum wir ihn nicht sehen, ist einfach, dass das aktuelle System, was wir spielen, glaube ich, nicht so ganz seine Spielweise ist oder seine Position ist. Und da ist, glaube ich, eben, ja, das ist so der Hauptfaktor, warum er halt aktuell nicht spielt. Er ist ja mehr so der Flügelspieler, wenn wir, weiß nicht, 4-3-3 mal spielen oder so, dann kann er über die Außen flitzen. Aber wenn du halt so eine Raute spielst, dann hast du natürlich Nebel auf der 10. Ich glaube, Wanicek hat sich mehr so nach links jetzt orientiert mittlerweile. Also es ist halt nicht so einfach. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum wir ihn halt nicht sehen. Aber dennoch bin ich richtig überzeugt davon, dass, wenn er mal reinkommt, er sich trotzdem reinwirft. Und im Trainerteam hören wir ja öfter mal wieder, dass man versucht, dass alle Spieler variabel einsetzbar sind. Das heißt, man versucht, sie auch vielleicht ein bisschen mal anders zu trainieren, mal auf andere Positionen zu stellen. Und ich denke mal, wenn das so weitergeht, dann haben wir auf jeden Fall ganz schön viele Spieler, die, ja, gefühlt auf jeder Position spielen können.
Ja, und wenn du halt aktuell so eine Raute hast, du hast es gerade angesprochen, ja, so ein Breithaupt als Sechser, der das überragend macht, Nebel auf der 10, der sich in die Startelf gespielt hat, weil er auch einfach echt ein feiner Techniker ist und da vorne wirklich toll die Bälle verteilt, und so ein Wanicek, den wir am Anfang, ja, weißt du noch, da waren wir uns eigentlich nicht so sicher, ob wir den auf links jetzt besonders, ja, geschickt sehen, also ob die linke Seite für die beste Seite für ihn ist, weil er eigentlich auch eher übers Zentrum kommt, aber ich finde, er macht es doch zusammen mit Jerome Gondorf, der dann eher so von der rechten Seite her kommt und da agiert und auf Spiel Einfluss nimmt. Machen die es eigentlich schon ziemlich gut, die zwei, oder?
Vor allem Jerome Gondorf. Ich glaube, der hat jetzt in den letzten Wochen, beziehungsweise auch zu Ende der letzten Saison, ja nicht nur von uns ein bisschen Kritik einstecken müssen, sondern von ganz vielen KSC-Fans. Ja. Und ich muss echt sagen, diese Saison ist das für mich fast eine Umwandlung. Ich habe jetzt gestern auch bei Twitter geschrieben, was ist das mir nämlich aufgefallen? Gondorf ist mittlerweile überall auf dem Platz zu finden. Mittlerweile hat er auch mal viel mehr Abschlüsse aufs Tor und das auch noch sehr gefährliche. Also ich glaube, gestern der erste
gegen
Schuss
Nürnberg dabei, ja.
Gestern der allererste Abschluss, der war richtig gefährlich. Und ich finde, so sehr wir uns auch ein bisschen lustig drüber machen, dass er irgendwie so die Handbremse im Offensivspiel ist, ist er mittlerweile irgendwie das Gaspedal geworden. Also und das ist schon beachtlich, und das gefällt mir, uns, dir. Also das ist schon toll, und das muss man auch mal sagen. Also ich finde, Gondorf hat sein Spiel angepasst. Ich glaube, das tut der gesamten Mannschaft gut. Und das ist sehr schön zu sehen. Und wie du schon gesagt hast, ja, Wanicek, ich meine, der war auch jetzt gerade bei Liga 2 online, habe ich das gesehen, kann man für ihn voten. Für, ich glaube, Spieler des Spieltags heißt das bei denen. Mhm. Der ist mir natürlich gestern auch sehr gut aufgefallen. Der ist auch überall zu finden. Unser Dreh- und Angelpunkt, also die zwei im Mittelfeld mit Breithaupt auch noch zusammen. Ich kann mir kaum noch ein besseres Mittelfeldmotor aktuell bei uns vorstellen. Ich glaube, das ist auch das kleinste Problem bei uns, wenn es mal nicht läuft. Und ja, die drei da drin, was will man mehr?
Ja, läuft sehr gut. Und kleiner Funfact für alle, die Comunio oder Kickbase zocken. Wanicek ist MVP in der zweiten Liga. Total irre. Also ich habe mich geärgert, dass ich ihn nicht bekommen habe. Ein Kumpel von mir, den sich weggekauft. Aber das ist krass, was der an Punkte macht, weil er auch unglaublich torgefährlich ist. Ich glaube, es war schon sein viertes Tor gegen Nürnberg. Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber unfassbar. Ja. Also auch, was der nochmal für eine Entwicklung genommen hat. Vollkommen richtig mit dem, was du über Jago gesagt hast. Der hat sich echt in den vergangenen Spielen richtig gefangen und ist da echt eine richtig große Stütze im Mittelfeld. Aber Wanicek, die Entwicklung auch total mega. Also auch von den Vorbereitungen her, von den Assists her, immer anspielbar. Motor macht immer das Spiel schnell, hat immer eine Idee, weiß immer. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sich auch Schleusener immer mehr auf ihn, dass sie beide einfach immer viel besser zusammenspielen, dass sie beide die Laufwege immer besser können und dass sie beide einfach echt da wirklich super harmonieren, wenn man jetzt Schleuse so mehr als linken Stürmer sieht. Also das finde ich, das trägt schon absolut Früchte und das ist absolut zu sehen. Und ich glaube, das hat man auch gegen Mainz schon gesehen. Und da ging es jetzt ja vor allem darum, dass man wieder unberechenbarer wird, dass man wieder gefährlicher wird, wieder griffiger nach vorne und einfach wieder ein richtig tolles Offensivspiel hat. All das, was man ja in Braunschweig hat vermissen lassen, das war ja kein guter Auftritt, wenn wir uns da zurückerinnern, vor der Länderspielpause. Aber all das hat man halt in den Testspielen gezeigt. Und vor allem, um vielleicht schon mal gleich die Brücke zu schlagen, aufs vergangene Heimspiel, den 3:0 Heimerfolg gegen den FC Nürnberg zu Hause im Wildpark, da hat man es einfach auch wieder auf den Platz gebracht. Und da haben die Jungs wieder gezeigt, so, mit uns nicht. Und klar, natürlich kann man immer argumentieren, dass der Club keinen guten Tag hatte. Die haben die erste Halbzeit, gelinde gesagt, verpennt. Aber du musst auch solche Spiele erstmal gewinnen. Aber 2:5 beim FSV Mainz und dann hinterher bei denen, war schon Unruhe und Welle. Das war schon eigentlich echt ein Test mit Chapeau, muss ich sagen. Und wenn wir vielleicht noch mal kurz das Testspiel zu Ende bringen wollen. Eisele hat Spielpraxis bekommen, du hast es vorhin auch gesagt. Wichtig für die, auch in der zweiten Reihe, wirklich wieder Praxis zu kriegen. Jensen durfte auch von Beginn ran 70 Minuten gespielt. Und dann kam aber auch wieder O'Shaughnessy rein. Ja, auch der hat noch mal 20 Minuten bekommen. Rossmann hat von Beginn an gespielt in Mainz. Und ja, umso besser ist, dass da wirklich auch entweder Spieler, die eine längere Verletzungspause haben oder halt auch mal wirklich Jugendtalente, wie Öztürk, der auch noch 20 Minuten bekommen hat, auch mal mit reingeschmissen werden, finde ich eigentlich schon aller Ehren wert.
Ja, also das ist genau das, was wir uns von unserer Jugend auch erhoffen und was wir natürlich auch sehr gut heißen bei uns im Verein. Ich glaube, die Jugendarbeit, die bei uns geleistet wird, gehört zu einem der besten in Deutschland. Das hat man auch öfters mal gehört. Und das Beste an der ganzen Geschichte ist halt, wenn du auch Trainer hast, die so einen Bezug zur Jugend haben. Wenn Bajramovic beispielsweise die U19 vorher trainiert hat, Siros vorher die U17.
Genau.
Und Eichner sowieso einen sehr hohen Wert auf die Jugend setzt, sich häufig ja auch mit den Jugendtrainern und selbst mit den Jugendspielern noch so nebenher sich austauscht.
Da gibt es, glaube ich, auch einen regelmäßigen Austausch, ne? Also zwischen Profis
jede und Woche LRZ. Wird, genau. Ich glaube,
jeden Montag,
jede Woche,
wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau, also so habe ich das auch noch im Kopf von ein paar Gesprächen mit denen. Also jede Woche treffen die sich und unterhalten sich einfach über Dinge von der letzten Woche. Ich bin mir sicher, da werden sich auch irgendwelche Tipps hin und her geschoben, weil am Ende des Tages profitiert ja der gesamte Verein davon, wenn wirklich alle Mannschaften sich gut präsentieren. Und du hast ja auch dann eben ja diese Motivation für die Spieler, weil du nämlich jedem die Möglichkeit gibst sozusagen, der mal ein bisschen ja, Luft im Profifußball zu schnuppern. Du holst Leute aus der U19 oder aus der U17 mal rein ins Training, dass die da ein bisschen Erfahrung bekommen, wie es ist, wirklich auf dem Niveau oder auf dem Level zu spielen oder zu trainieren. Bei so Testspielen immer super. Auch bei den Trainingslagern werden ja häufig mal so 3-4 Leute noch mitgenommen, ja. Um einfach auch einen schönen Kader dabei zu haben. Und natürlich auch eben, ja, die Spieler zu belohnen, die sich natürlich richtig reinwerfen und die auch das Talent und das Zeug und ja, die Disziplin dazu haben, Profi zu werden. Und ich finde, mit so einem Trainerteam, ich glaube, das haben wir schon so oft, haben wir das thematisiert. Ja, es geht einfach nicht besser. Es ist einfach nur ja, toll zu sehen. Und ich bin mir sicher, dass wir in der Zukunft natürlich sehr viel Freude auch an unseren Jugendspielern haben. Ich meine, man sieht es ja aktuell auch mit Tim Breithaupt beispielsweise. Bestes Beispiel für das, was ja auch die Jugend auszeichnet. Und ich bin mir sicher, dass wir da noch weiterhin solche Fälle haben werden bei uns.
Ja, eine Erkenntnis vielleicht noch, weil wir es auch gerade vorhin kurz thematisiert hatten, die Innenverteidigung. Aktuell können wir uns ja echt nicht beschweren. Also mal ganz ehrlich, wann hast du zuletzt mal wieder so ein überragendes Duo wie Franke und Ambrosius gesehen? Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es erinnert mich so ein bisschen ja, an das Niveau von Mike Franz und Mario Eggemann damals, also zwei Schränke, die da hinten einfach echt alles rausklopfen. Wir hatten natürlich sehr viel, sehr gute Innenverteidiger zwischendurch, nämlich da ein Mauersberger oder Gulde, die es auch in der Fastaufstiegssaison in der zweiten Liga wirklich gut gemacht haben. Aber doch ein überragender Glücksgriff für uns, diese beiden, oder? Wie die harmonieren?
Das bringst du.
Muss ich jetzt auch kurz überlegen.
Ich habe gerade, als du es erzählt hast, habe ich gerade überlegt, wann ist das letzte Mal so? Ja, Gulde, Mausberger. Aber.
Also, das sind die zwei, an die
ich wage mich jetzt,
einer derartigen Souveränität.
Ich wage mich jetzt sehr weit aus dem Fenster zu lehnen. Und ich sage jetzt einfach mal: Das Duo Franke Ambrosius ist qualitativ 2 Level besser als Mausberger und Gulde zu ihrer Zeit.
Krass, ja, das ist schon echt eine Aussage.
Ich habe das Gefühl, selbst spielerisch ist da ein bisschen mehr Sicherheit drin. Diese Absprache, die ist schon krass. Ambrosius am Ball, er weiß, wann er ins Tackling gehen muss. Er hat auch irgendwie diese Spielintelligenz, diese Spieleröffnung.
Total, diese Spieleröffnung, mega.
Und Franke genauso.
Du musst nicht Schiss haben, dass der Ball gleich wieder
weg
ist. Ich
habe überhaupt nicht mal Schiss, wenn der Gegner aufs Tor läuft. Also ich gucke mir das an, denke mir, der räumt den eh ab. Also ich habe nicht mehr diese Sorge, wie vor ein paar Wochen, als wir noch mit Daniel Gordon hinten drin standen, der seine Sache natürlich in der Luft gut gemacht hat. Aber wenn der Ball auf ihn zugerollt ist, habe ich mir schon manchmal, ja, in die Hose gemacht, sozusagen auf gut Deutsch, weil du weißt halt ja, der, wenn der durchrutscht, dann ist der Stürmer schneller am Ball als Daniel Gordon. Das ist natürlich auch seinem Alter geschuldet. Ich weiß, halt so, und das ist alles nicht böse gemeint. Ich meine, das ist ein feiner Typ.
Aber ich glaube, jeder weiß, was du meinst. Ja, jeder weiß, was du meinst. Ich glaube, wir sind nicht die einzigen KSC-Fans,
seitdem
dieses Duo miteinander so spielt und so harmoniert, viel ruhiger
schlägt. Die Zahlen lügen halt auch nicht. Und Glückwunsch an unseren Stefan Schrank-Brosius. Ich glaube, das ist das erste Spiel, in dem er sich keine gelbe Karte geholt hat bei uns.
Stimmt.
Er hat da sehr fein gemacht. Aber er hat auch wirklich keinen Grund gehabt, wirklich mal hart zuzulangen, weil, wie du schon gesagt hast, von Nürnberg kam irgendwie nichts. Na, hast du das erwartet?
Nee. Also, was heißt erwartet? Also, ich habe ein Spiel auf Augenhöhe erwartet eigentlich. Ich habe sie so erwartet, wie sie in der zweiten Halbzeit angefangen haben. Schwungvoll und trotzdem vielleicht erstmal abwartend, aber doch durchaus kontersetzend, weil ganz ehrlich, also die Truppe, die haben, die ist auf jeden Fall zweitligatauglich, mit da ferner ja auch noch einen sehr guten Stürmer dazugeholt zu Beginn der Saison von Dynamo Dresden, der, glaube, keine Ahnung, wie viele Tore gemacht hat vergangenes Jahr, aber der halt einfach weiß, wo die Hütte steht. Aber nochmal, um ganz kurz das Thema Innenverteidigung rund zu machen, bevor wir jetzt gleich über das Nürnberg-Spiel sprechen, ist halt schon irre, ne? Weil wenn du dir jetzt überlegst, jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo ein Kobalt wieder fit ist und Game-Match-Fitness hat, wie Daniel ja auch schon gesagt hat, und nämlich auch Daniel O'Shaughnessy langsam wieder an das Level herankommen will, wo er Match-Sharpness und Match-Fitness hat, wie er es bei uns in der Folge gesagt hat. Und auf einmal hast du halt 4 potenzielle Innenverteidiger und die wollen alle spielen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, inwieweit das die beiden auf ein noch höheres Level pushen kann. Ich rede jetzt wieder von Ambrosius und Franke, weil sie merken, oh, da kommen jetzt aber wieder die zwei an. Und es sind gestandene Zweitliga-Verteidiger, die das ja durchaus auch können. Klar, die jetzt länger ein bisschen raus sind, aber die werden jetzt lechzen. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, welches Niveau man dann nochmal erwarten kann. Also ob das einen direkten Einfluss nochmal auf das Level von Franke und Ambrosius hat. Was glaubst denn du?
Zuallererst denke ich mal, dass das im Training einiges verändert hat. Also du musst halt überlegen, du hast erstmal zwei Innenverteidiger, die auf einem sehr guten Level spielen, aber im Hinterkopf bestimmt wissen, ja, das Spiel spiele ich. Und das andere auch noch. Zu der Zeit waren ja Kobalt und O'Shaughnessy wahrscheinlich noch in der Reha. Dann kommen die jetzt langsam wieder, hatten ihre Testspiele, die das sehr gut gemacht haben, und sind im Training wieder dabei und können da auch mal ein bisschen wieder mitmischen. Und ich glaube, da denkst du dir jetzt als Franke und als Ambrosius jetzt mal nach, ja, ich muss weiterhin so gut trainieren und spielen, weil ich will natürlich weiterhin in der Mitte stehen. Ich will da der IV sein. Jeder hat natürlich die Berechtigung zu spielen, jeder will spielen. Aber ich finde, je höher die Qualität im Training ist, desto höher wird auch die Qualität auf dem Platz, weil am Ende des Tages wird auf dem Platz abgerechnet, wenn man 90 Minuten ein Spiel gegen den Gegner in der zweiten Bundesliga bestreitet. So, jetzt ist es natürlich so, du hast einen Ambrosius, der hat aktuell 4 gelbe Karten auf dem Konto. Das heißt, es kann jederzeit passieren, dass er mal eine gelbe Karte bekommt und dann ist er erstmal ein Spiel gesperrt. Und ich glaube, der Oktober hat so einige Spiele, die wir noch haben. Wir haben auch eine englische Woche. Nee, die englische Woche ist im November, ne? Aber ich glaube, wir haben erstmal Darmstadt, glaube ich. Nee, wir haben Bielefeld, Darmstadt, dann kommt auch noch das Pokalspiel. Und
dann kommt Pokal in Sandhausen, genau.
Also wir haben einige Spiele und ich glaube, im Pokal will natürlich auch jeder spielen.
Und dann Düsseldorf, Hannover, Kiel, Lautern, St. Pauli. Also es wird nochmal saftig.
Das sind crunchige Gegner sozusagen. Und da willst du natürlich hinten sicher stehen. Ja, und wenn sich der ein oder andere Spieler ein paar Fehler erlaubt, dann wird man mit Sicherheit mal drüber nachdenken zu rotieren. Das heißt, keiner will sich und kann sich Fehler erlauben. Und das ist halt irgendwo auch so eine Win-Win-Situation, dass einfach die Qualität oben ist. Und Eichner hat halt jetzt die Qual der Wahl. Allerdings hast du halt jetzt so viele Innenverteidiger, dass du jetzt drüber nachdenken musst, ja, was mache ich am besten? Weil du willst natürlich auch wirklich keinen irgendwie anpissen sozusagen. Dass du jetzt einen Kobalt oder einen Schocknessy hast, der dann moralisch nicht so geil drauf ist, weil er nicht spielen darf, das kannst du dir auch nicht leisten, weil ich glaube, Heiser hat es jetzt neulich gesagt, dieser Zusammenhalt in der Kabine, das gibt's so sonst nicht. Und das will man natürlich beibehalten. Jetzt bin ich mir aber auch sicher, dass das alles Profis sind und natürlich damit leben können, wenn der Trainer sagt, so, wir wollen erfolgreich spielen. Die zwei sind im Flow. Ich glaube, letzte Woche hat er sogar gesagt, aktuell kommt keiner an den beiden vorbei. Das geht einfach nicht, wenn man sich mal die Spiele anguckt. Da sammeln halt Franke und Ambrosius alle Argumente. dass der Trainer nicht anders entscheiden kann. Aber wie schon gesagt, gelbe Karten, Verletzungen, rote Karten während dem Spiel, da müssen halt die auf der Bank alle bereit sein. Und da darfst du halt im Training nicht nachlassen. Du musst weiterhin fit bleiben. Und ich glaube, da müssen einfach alle ready sein, falls der Tag X kommt, wenn mal durchgewürfelt werden muss. Und von dem her können wir alle als Fans, aber auch natürlich die Spieler als Profis davon nur profitieren, wenn der Konkurrenzkampf im Training weiterhin ja, so ein hohes Level hat.
Ja, und ich glaube, da sind die alle Profi genug und werden ihre Chance schon noch wittern, denn 4 gelbe Karten, da dauert es echt nicht mehr lang. Dann kommt die 5. und dann muss er leider zuschauen, unser Schrank Brosius. Das heißt, die Chance wird sich auftun und dann willst du natürlich ready sein und dich anbieten und ein gutes Spiel zeigen, sodass du wieder zur Option wirst. Es wird auf jeden Fall noch saftige Spiele geben. Wir wollen jetzt erstmal gleich noch im Anschluss über den Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg sprechen, denn der Heimsieg, der bedeutet nämlich noch was viel Besseres, und zwar für unsere Heimbilanz, auf die wollen wir gleich auch noch ein Auge werfen. 3:0 haben wir die Nürnberger aus dem Wildpark gefegt am 10. Spieltag. Ganz schön geile Nummer, hätte ich nicht gedacht. Und es war auch echt was los. Ich habe es zwar nur am Fernsehen geschaut, aber die 19.268 Zuschauer haben da im Wildpark ordentlich Rabatz gemacht, Boris, oder? Also bei mir kam da schon was an.
Ja, bei mir auch. Auch über die Distanz. Habe es mir natürlich im Fernsehen angeschaut. Und ich sage es eigentlich gefühlt jedes Mal, die Kurve spielt sich immer mehr ein. Und ich sage es auch wieder nochmal hier. Ich glaube, es gibt keinen besten 12. Mann als unserer. Und das ist einfach beachtlich. Und die Kurve, die einfach immer da ist und immer Alarm macht, das zeigt sich auch auf dem Platz wieder.
Wir gehen nur ganz kurz in die Werbung und dann geht's weiter. Ja, Boris, unser Partner Science by DM hat auch ein Produkt im Sortiment, von dem hast du dich vor kurzem auch nochmal selbst überzeugen können.
Ja, das stimmt. Nämlich das Waschgel für Gesicht und Bart. Finde ich immer ganz toll. Morgens nach dem Aufstehen, wenn man sich fertig macht für die Arbeit oder selbst ja, nach dem Gym oder nach dem Sport, sorgt auf jeden Fall für ein gepflegtes und erfrischendes Hautgefühl. Und das Geile an der Sache ist auch, dass die Flasche, in der eben dieses Waschgel drin ist, aus 98% Recyclingmaterial besteht. Ist natürlich super, dass Science auch da nachhaltig produziert. Und wie ihr alle schon wisst, Niklas, die ganzen Science-Produkte sind alle sehr nachhaltig produziert.
Auf jeden Fall, also Science schreibt sich da das Motto Nachhaltigkeit ganz groß auf die Stirn, und wer sich das mal ein bisschen näher anschaut, der sieht, dass da auch schon echt viel gemacht wird. Das Sortiment ist bereits überwiegend mit mindestens 90% Recyclingfähigkeit ausgezeichnet, unter anderem das Waschgel, das gerade angesprochen, aber auch Aftershave Balsam Duschgel oder die Gesichtscreme, meistens mit über 90% Recyclinganteil. Für mehr Infos über alle anderen Produkte, die es gibt von Science by DM, checkt es gerne mal selbst aus unter dm.de/science. Ja, mega. Also ich habe auch den Eindruck, das wird von Spieltag zu Spieltag lauter. Ich wäre gern selber nach Karlsruhe gefahren, aber ich lag verkadert von der Wiesn und geschädigt auf der Couch und habe es mir dann einfach so angeschaut. Aber die sitzt ja auch Gott sei Dank rum. Ich habe es halbwegs unbeschadet überstanden. Ich sage erstmal nur halbwegs, weil so fit bin ich noch nicht. Aber zum Podcasten reicht es natürlich schon wieder. Das heißt, der KSC ist mit diesem 3:0-Sieg echt nochmal ein Stück nach oben gerutscht. Wir haben uns da Luft gemacht. Ich habe zu dir vorm Spiel gesagt, so, boah, Sieg wäre so wichtig. Ich hätte auch ein dreckiges 1:0 genommen. Das wäre mir egal gewesen. Aber meine Worte wurden gehört. Denn jetzt stehen wir auf Platz 8 mit 14 Punkten. Ganz schön krass, ne? Wenn wir jetzt mal wieder ganz kurz auf die Tabelle schauen. 5 Punkte auf den 3. Aber genau das gleiche Spiel gilt nach unten. 5 Punkte auf den 16. Eintracht Braunschweig, die gerade einen richtigen Lauf hinlegen.
Ja, das ist, habe ich dir auch gesagt gestern bei dem Spiel. Gegen uns haben sie natürlich gewonnen. Das hätte nicht passieren dürfen. Das ist echt ärgerlich gewesen. Und ja, sei es drum, schwamm drüber. Aber die sind halt weiterhin mit am Start da unten. Und du siehst halt echt auch, ich glaube, Platz 14 bis 18, das sind nur 2 Punkte. Ja. Das heißt, du hast da sogar Platz 13, also Magdeburg auf Platz 10. Nee, sorry, 13. Magdeburg auf Platz 13 mit 10 Punkten, so rum. Und 2 Punkte weniger hat Bielefeld und die sind auf Platz 18. Also das sind 6 Vereine, die sich da ein bisschen unten kuschelig gemacht haben und wir wollen natürlich da unten nicht mit kuscheln, das geht gar nicht.
Gar
wir wollen
keinen Bock
so
drauf.
Weit weg, wenn möglich. da lieber Einzelbett irgendwo im Mittelfeld. Und ich glaube, da sind wir aktuell auf einem guten Weg. Und
das
wie du schon gesagt hast,
das wird die Quote, Boris, by the way. Einzelbett im Mittelfeld, kein Bock auf Kuscheln da unten. Das sehe ich schon als Quote. Mega.
Da siehst du mal.
Du sprichst wieder in Zeilen. Nee, aber ich bin total bei dir. Also es gibt keinen klaren Absteiger irgendwie, so wie es in der vergangenen Saison dann doch relativ zeitig man sich das hätte denken können. Also total verrückt, wie knapp das da unten drin ist. Je mehr Punkte wir holen, desto besser ist es natürlich, dass wir da vor der Winterpause oder überhaupt gar nicht erst da unten reinrutschen und bei den genannten Vereinen da unten mitkuscheln. Darauf können wir sehr gut verzichten. Aber Stand jetzt sieht es ja auch sehr gut aus. Wollen wir mal ein bisschen auf das Spiel blicken. Denn, Boris, wir sind da richtig schwungvoll rein. Also ich habe schon echt gedacht, geiler Auftritt, hoffentlich belohnen wir uns dafür und wir haben ja schon eine Weile warten müssen, denn das ein oder andere Mal gab es da schon das Durchatmen bei den Klubberern, denn wir sind da schon mal in der ersten Halbzeit gut auf deren Tor zumarschiert, paar gute Möglichkeiten gehabt, aber unter anderem ein stark aufgelegter Martenia, der da Schlimmeres verhindern konnte für die Klubberer. Bis halt einfach in der 45. Minute, wer sonst Schleuse gedacht hat, komm, Wanne, leg rüber, schlag das Ding weit und ich köpfe ihn rein. Und das war schon ein fulminanter Kopfball, ein wirklich sehr schönes Tor.
Und er hat sich auch mal belohnt, weil ich finde, der hat da sehr viel geackert vorne drin in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, ich kann mir das sehr gut vorstellen, es gibt kein besseres Gefühl, sich vor unserer Kurve, kurz vor der Halbzeit, sich ein Tor zu gönnen und natürlich in die Führung mit in die Pause zu nehmen. Das glaube ich, also ich fand, das war der beste Zeitpunkt, auch wenn wir viel früher hätten führen müssen. Ich denke, einige Chancen, wie schon von angesprochen, ja. Gondorf, ich glaube, in der 20. Minute oder was,
wo
Martin ja sehr gut hält. Ja, und wir waren einfach komplett, ja, wie es Eichner mal sagt, online. Ich finde das so klasse, dieses Wort. Wir waren online.
Wir müssen mal eine Folge machen, nur über Eiche-Floskeln. Das wird auch witzig.
Oh ist ja.
Schon mega.
Ich glaube, da können wir uns einiges rauspicken. Nee, Spaß beiseite. Also ich finde die Mannschaft generell, wir waren komplett da. Und ich war auch irgendwie ein bisschen überrascht, dass von Nürnberg halt so wenig kommt. Ja. Also, und dann musst du halt überlegen, jetzt hast du, ich glaube, weiß nicht, 63-65% Ballbesitz die ganze Zeit. Machst das ganze Spiel, ziehst es auf und vom Gegner kommt halt nichts. Und du musst halt weiterhin konzentriert bleiben, weil es kann immer mal wieder passieren, dass aus dem Nichts eben ein 0-1 kommt oder so, oder dass die Mannschaft.
Da hatte ich so Schiss vor. Ich habe die ganze Zeit
genau
gedacht, so scheiße, wenn
halt,
er jetzt kein Tor macht, es fällt gleich.
Du darfst halt nicht nachlassen. Du darfst es nicht nachlassen, weil eben nicht genau das passiert. Da hast du eine Sekunde. Ja, da kannst du 40 Minuten lang das Tor von Nürnberg komplett zuballern, wie du willst. Aber wenn plötzlich dann mal ein Konter kommt oder irgendein Eckball von Nürnberg und zack, 1-0 für die Klubberer, dann stehen wir wieder alle da und gucken uns an. So. Und das ist halt das Problem. Das ist uns schon häufig passiert, das aus dem Nichts, dass wir da ein Gegentor fressen. Ich meine sogar, war das nicht Hamburg auswärts?
Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall für jeden KSC-Fan ein bekanntes Gefühl.
Ja, wie gesagt, das darf nicht passieren. Und eine Sache, die ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich glaube, Enrico Valentini hat sehr früh die gelbe Karte bekommen. Ja. Da hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass wir mehr über seine Seite gehen und das Spiel auf die Seite ziehen, weil dann müssten wir ihn quasi zu Fouls zwingen. Und der Schiedsrichter, der hat ein bisschen kleinlich gepfiffen, finde ich. Da hätte man vielleicht noch mal so eine gelb-rote Karte rausziehen können, wenn man so ein bisschen auf den Jose Mourinho-Style steht. Einfach mal Arschloch sein. Das hätte man sich überlegen können. Aber ich finde, letztendlich 3-0, wenn wir natürlich gleich auf die anderen beiden Tore noch kommen, aber die erste Halbzeit an sich war einfach schon irgendwie, Statement genug, dass es auch in der zweiten Halbzeit so weitergeht. Ja. Und klar, Nürnberg kam dann raus, hat sich gedacht, so können wir nicht weiterspielen. Dann kam eben diese Leistungssteigerung, wo wir dann gesagt haben, ja, jetzt sind wir ein bisschen auf Augenhöhe. Aber wir waren trotzdem zur Stelle, wenn wir zur Stelle sein mussten. Die Verteidigung war Bombe. Da hat
Sebi
wirklich
Jung
alles
auch wieder
gepasst.
Von Beginn an, hat mich sehr gefreut. Also ich finde schon, dass Sebi offensiv, jetzt nichts gegen Marco Thiele, der seine Aufgabe schon sehr gut macht auf der rechten Seite, aber Sebi ist, wenn man es mal in die Offensive betrachtet, schon nochmal ein anderer Faktor, finde ich. Der ist defensiv vielleicht auf einem Level mit Marco Tide, das war, kann ich nicht so gut beurteilen, aber vor allem offensiv in der Spieleröffnung ist Sebi Jung, finde ich, schon ein richtig großer Dosenöffner. Gerade im Vergleich zu Tide, finde ich, hat Sebi da schon nochmal andere Qualitäten. Ist mir schon auch aufgefallen, ging viel über rechts, ne?
Ja, der kann sehr viel die Räume einschätzen, der sieht einen richtig guten Passweg, steht stabil, weiß, wann er sich bewegen muss, weiß, wann er wo sein muss. Und das ist schon sehr gut. Und ich finde einfach, auch am Ball ist Sebi Jung einer, der mal einen guten Ball schlagen kann. Das kann ja Tide eigentlich auch ganz gut. Tide ist halt mehr so ich finde, Tide ist ein bisschen physischer, hat ein bisschen mehr Energie, ist natürlich auch schneller.
Mehr die Kampfsau, ja.
Ist einer, der immer 100% gibt. Auch wenn er nicht das beste Spiel mal hat, ist er trotzdem einer, der wirklich fürs Trikot spielt und wirklich immer 100% gibt. Und ich finde, das macht auch einen Spieler aus. Ich meine, jeder wird mal Spiele haben, in denen nichts geht. Aber der Unterschied ist dann bei dem, ob ein Spieler trotzdem 100% gibt und sich wirklich in alles reinwerft. Und ich finde, Tide ist einer davon. Von dem her dürfen wir das auch nicht vergessen und auch nicht wirklich unerwähnt lassen. Aber Sebastian Jung ist halt natürlich auch einer, der ein anderes Spiel spielt. Ich finde, er ist auch ein bisschen ruhiger, nicht so hektisch.
Ja.
Und das merkst du halt auch, dass er diese Erfahrung mit sich bringt. Ja? Internationaler Fußball, Bundesliga, Nationalmannschaft hat er auch mal gemacht.
Pokalsieger
mit Wolfsburg, genau, all die Geschichten. Und auch wenn er jetzt eine Zeit lang nicht mehr dabei war durch seine Verletzung, hat er sich trotzdem zurückgekämpft.
Mega.
Und von dem her ein Spieler, der, wenn er hundertprozentig fit ist, auch mega, mega, mega viel bringen kann für die Mannschaft. Und das siehst du ja auch. Und Spieleröffnung, das Spiel lesen, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit treffen. Ich finde, das macht Sebastian Jung halt sehr gut. Und auch da wieder natürlich nochmal Stabilität natürlich für unsere Abwehr. Ja.
Stichwort 100%. Ich war mir zu 100% sicher, dass der Ball durchs Netz rausfliegt auf den Parkplatz, als Pippo Heise das 2-0 gemacht hat, per Dropkick. Ich habe gedacht, Alter, da fliegt gleich der Kasten mit raus, ey. Was eine Rakete.
Ja, ja. Unglaublich. Vor allem aus dem Winkel.
Irre,
dass
das per Dropkick in den kurzen Winkel.
Ja, ähnliches Tor wie Sebastian Jung in Mainz. Auch so unters Dach gehämmert. Aber ich fand das Tor von Heise irgendwie spektakulärer. Vor allem war das auch eine sehr geile Flanke da von Mikkel Kaufmann, der kurz davor erst eingewechselt wurde. Also da Instant Impact, wie man so schön sagt. Ja, und Heise ballert das Ding da rein, 2-0, und winkt Richtung Nürnberg-Fankurve und winkt erstmal. Also,
glaubst du, es war Absicht schon, oder?
Also ich kann mich jetzt nicht erinnern. Ich weiß es auch nicht, ob es da mal Probleme gab, als er Nürnberg gespielt hat. Aber es war irgendwie lustig, dass der da trifft und Richtung Fankurve Nürnberg läuft und einfach mal hinwinkt. So, ey,
allein nur ein halbes Jahr beim Club, aber wer weiß. Also von Erfolg
geprägt war die Zeit nicht. Wer weiß, was da passiert ist.
Ja.
Ich glaube auch nicht, aber ich fand's geil. So kleine Sticheleien. Wenn es eine Stichelei war, ich weiß nicht, vielleicht hat auch jemand anderem gewunken und aus der Kameraperspektive sah es nur so aus. Aber das habe ich mir auch so gedacht. Dass das Netz da noch hält, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, Test bestanden.
Test bestanden, auf jeden Fall. Die Netze halten einiges aus. Und dann ging es gerade so weiter. Du hast gerade erwähnt, Mikkel Kaufmann mit seinem zweiten Assist hat da sich links durchgetankt und den Überblick behalten. Und Marvin Wanicek konnte dann per Rechtsschuss in der 82. den Deckel drauf machen, den Altbekannten. Und dann wollten die Nürnberger aber halt auch gar nichts mehr. Das hat man nach dem 2-0 schon gemerkt. Die sind dann eingeknickt. Und zu Beginn der zweiten Halbzeit haben sie nicht noch mal aufgebäumt, da gab es schon mal noch die ein oder andere Möglichkeit, aber spätestens mit dem 2-0 war dann der Deckel drauf und der KSC hat das Ding 3-0 runtergerockt. Und weißt du, was das bedeutet, Boris, das 3-0?
Das war das dritte Heimspiel ohne Gegentor in Folge.
Korrekt, der Kandidat hat 100 Punkte. Irre, oder?
Jawohl.
Also 3-0 jetzt gegen Nürnberg, davor 0-0 Heidenheim, da war ich selbst noch vor Ort. 2-0 Rostock war ich auch im Stadion, auch zu 0. Und da davor 3-2, zwei Gegentore hingenommen, aber immerhin den Heimsieg im Wildpark behalten. Krass, drei Heimspiele ohne Gegentor bedeutet, dass wir, wenn man sich jetzt mal die Heimtabelle anschaut, auf Platz 4 stehen, was ich schon, finde ich, bemerkenswert ist. 5 Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden, eine Niederlage. Bei der Niederlage war ich natürlich auch im Wildpark gegen Magdeburg, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Aber 10 zu 5 Tore, 10 Punkte aus 5 Heimspielen. Ich glaube, das ist der Grundstein, um am Ende die 40 zu holen. Das ist meine Theorie. Was meinst du?
Ich würde es gerne in ein Zitat umwandeln von einer Legende vom Karlsruher Zaun, die einst mal bei uns sagte, da gnadet jedem Gast.
Das stimmt.
Und Schneider hat das, glaube ich, so in der Art und Weise gesagt. Ich kann mich an die genauen Worte nicht mehr erinnern. Aber
es war bezogen darauf, wenn die Kurve wieder voll ist, also wenn wieder alle Fans ins Stadion gehen. Damals gab es ja noch diese Corona-Maßnahmen. Ihr erinnert euch, Maske genau. Im Stadion und weiß der Geier. Also diverse Dinge, die einen Stadionbesuch nicht mit Freude und Leben füllen, wie wir ihn kennen und lieben. Und er war sich da sicher, dass wenn alle wieder gemeinsam die Gegengerade bilden, dass dann jedem Gast zu Gnade sei, also Gnade jedem Gast. Und ja, aktuell sieht es schwer danach aus.
Absolut. Und das führt auch wieder auf meinen Punkt zurück, dass wir einfach den besten 12. Mann der Welt haben. Und ich finde, wir haben uns zu Hause ja eine Festung irgendwie aufgebaut, kann man schon so sagen. Das ist einfach unser Kessel geworden. Und wenn das Ding mal richtig zu ist und richtig fertig ist, dann wird es schon schwer für jeden Gegner. Und gepaart mit der Stabilität der Defensive, mit dieser Wucht von der Kurve, ich glaube, das bringt schon einiges. Und da bin ich absolut bei dir, dass wir uns da hinten echt gefangen haben. Und ich glaube, für jeden Torwart, für jeden Verteidiger, wenn du dann zu Null spielst, das ist einfach die Kirsche auf der Sahnetorte.
Ja. Ja.
Und dann nimmst du die Punkte mit und hast hinten weiterhin die Null und kannst natürlich auch in Sachen Tordifferenz was machen, weil die wird nämlich auch was dazu beitragen, in Richtung April, Mai, dass wir den einen oder anderen Platz nochmal gut machen, wenn wir punktetechnisch aufs gleiche Ebene sind, weil du siehst selber, wie eng es da ist.
Die Liga ist eng, absolut. Ja, das hat aber auch Eiche auf der PK gesagt. Da wurde er auch, glaube ich, darauf angesprochen, wie wichtig ihm das ist, zu Null zu spielen. Ja, also natürlich sind die 3 Punkte viel wichtiger. 3-2 wäre genauso wichtig gewesen, der Sieg. Aber das ist doch schon eine schöne Randnotiz, finde ich, dass man gerade jetzt zu Hause schon 3-mal die Null hinten hatte. Also das finde ich schon krass. Vor allem, ich kann mich auch nicht daran erinnern, weil das letzte Mal beim KSC zu Hause so dominant waren. Also gerade was die Heimspiele betrifft.
Wahrscheinlich zu der Zeit, in der wir in der 3. Liga aufgestiegen sind.
Gut möglich.
Ja, ansonsten kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl, wenn du weißt, ich habe ein Heimspiel und heute ist was drin, egal welcher Gegner kommt. Und man will natürlich auch was dazu beitragen, wenn man im Stadion ist. Da kann ich es auch kaum erwarten, wenn ich wieder zurück bin. Und ich finde es halt einfach klasse. Man sieht es auch im Fernsehen und ich glaube, jeder Kommentator, der schwärmt schon davon und sagt, das wird ein richtig geiles Stadion, das ist ein Hexenkessel, hier ist was los, hier ist laut. Ist einfach, ich glaube, mal endlich mal notwendig gewesen.
Absolut.
Dass wir mal auf diese Ebene kommen und wir sagen, ja, jetzt sind wir zu Hause mal wirklich eine Macht, haben ein tolles Stadion, wir haben eine ganze Tribüne. 10.000 Menschen hinterm Tor, die alle 100% geben. Und das soll mal einer nachmachen. Es gibt ja einige, die natürlich auch zu Hause eine Macht sind. So ist es nicht. Aber ich gucke trotzdem eher so auf unseren Club. Und ich finde, da hat man eine deutliche Steigerung gesehen, auch was die Fans angeht. Es machen viel mehr Leute auch mit. Und das sieht man ja natürlich auch an der Lautstärke, die da von der Kurve kommt.
So, Boris, jetzt kommen wir zum Ausblick. Ja. 100% war das Stichwort. Ich glaube, 100% brauchen wir am Freitag auch wieder. Es geht auf die Alm gegen Bielefeld. Und du hast im Vorgespräch mal so eine Statistik ausgegraben. Da hast du mir gezeigt, dass die vergangenen beiden Heimspiele von Arminia Bielefeld, die, wenn man mal auf die Tabelle schaut, gerade echt letzter sind. Ich musste auch noch mal kurz nachgucken und mich vergewissern. Der Bundesliga-Absteiger, also beide Bundesliga-Absteiger, Fürth und Bielefeld, bilden das Schlusslicht der Tabelle auf 17 und 18. Aber die sind zu Hause relativ stark gewesen in den vergangenen beiden Spielen.
Ja, genau. Also die letzten beiden Heimspiele von Bielefeld gegen Kiel und Braunschweig konnte man mit 4-2 bzw. 4-1 gewinnen. Jetzt im letzten Spiel, jetzt am Wochenende, hat Bielefeld aber 4-1 verloren in Düsseldorf. Das heißt, wenn Bielefeld spielt, fallen ganz schön viele Tore. Beim KSC ist das mittlerweile auch so. Das heißt, auch da warte ich natürlich ganz schön viel hin und her am Freitag. Weil irgendwie finde ich, Bielefeld ist zwar letzter in der Tabelle, aber ich kann mir irgendwie nicht wirklich errechnen, was, also ich, wie kann ich es am besten erklären? Ich weiß nicht, was ich von Bielefeld erwarten soll.
Es ist eine Lotterie, diese Liga. Es ist nicht zu fassen.
Bei Bielefeld vor allem. Du kannst halt, die sind so irgendwie, ja, die kannst du einfach nicht predikten.
Also die haben einen starken Kader, ja, zum Beispiel so ein Robin Hack,
ja, aber
mega geiler Mittelfeldspieler.
Fabian Klos im Sturm.
Klos kann in der zweiten Liga immer noch netzen, also die haben einen guten Kader, die sind einfach nur das sagbar schlecht in die Liga gestartet. Trainerwechsel schon hinter sich und ja, total unpredictable, du, da kann wieder alles bei rumkommen, aber das ist halt, so ist es halt und so war es ja auch irgendwie schon irgendwie genau. Immer ein bisschen in der zweiten Liga, aber ich meine, das macht es ja auch aus, ne? Das ist doch auch das Geile und ganz ehrlich, wenn wir jetzt da hinfahren und wenn wir so spielen wie gegen Nürnberg gestern oder ich sag mal, wenn wir 90% von dem abrufen, was wir am Sonntag gezeigt haben, dann fahren wir da auch mit einem Punkt heim und damit kann ich doch leben, oder?
Einen Punkt nehme ich aus Bielefeld auf jeden Fall mit. Es ist am Ende des Tages immer noch ein Bundesliga-Absteiger, der sich noch nicht gefangen hat. Das passiert oft, glaube ich, bei Absteigern. Die Probleme haben sich wirklich mal in der Liga ein bisschen zu etablieren. Und ja, Wundertüte Bielefeld. Ich glaube, das haben wir gerade nochmal thematisiert. Aber ja, genauso schwierig wird es sein eben am Freitag. Weil ich mir jetzt auch nicht wirklich ausdenken kann, wie das Spiel sein wird. Also ich kann mir viele Tore vorstellen. Einfach aus dem Grund, weil wenn der KSC und wenn Bielefeld spielen, dass da immer viele Tore passieren. Ja gut, ich glaube, die Defensive von Bielefeld, die ist aktuell, was Form angeht, nicht so stark wie unsere. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wenn wir da genauso wie gegen Nürnberg wieder von Beginn an komplett Vollgas geben, wenn wir da sofort die ersten vielleicht ein, zwei Tore machen, dann können wir das Spiel komplett auf unsere Seite ziehen und dann gehen wir da mit 3 Punkten nach Hause. Also ich glaube, ich kann mir da auf jeden Fall 3 Punkte ausrechnen gegen Bielefeld. Ich habe da ein gutes Gefühl, vor allem jetzt nach dem Spiel gegen Nürnberg. Ich würde einen Punkt mitnehmen, gar keine Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da voll auf 3 Punkte gehen.
Also du tippst
Sieg. Und wir den Abstand. Ich tippe Sieg, ja. Ich habe das Gefühl, wir werden weiterhin pushen und dass wir Bielefeld weiter von uns weghalten, damit da auch wieder ein bisschen mehr Luft nach unten kommt. Und ich glaube, du hast es mir auch schon mal im Vorgespräch gesagt, je schneller die letzten 3 feststehen, desto besser. Und wenn die da unten weiterhin
schlafen wir.
Genau, und wenn da unten die weiterhin ihre Punkte nicht einsammeln und wir sie dafür mitnehmen, umso besser. Also ich rechne auf jeden Fall mit dem Sieg. Ich habe das Gefühl, dass wir da den 2. Sieg wieder in Folge nehmen. Und Freitagabend auf der Alm, ich glaube, einige KSC-Fans werden da hochfahren. Ist auch gar nicht so weit weg von anderen Orten, wo wir ja einige KSC-Exil-Fans haben. Gibt ja einige, die im Raum Köln-Düsseldorf wohnen, einige im Raum Hamburg wohnen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch einige hinfahren und den KSC unterstützen.
Auf jeden Fall drücken wir die Daumen und hoffen, dass wir da echt wieder noch was mitnehmen. Es wäre echt so wichtig, auch für das Gesamtbild irgendwie auf der Tabelle oder auch fürs Bauchgefühl, nicht schon wieder Achterbahn ohne Ende, sondern mal so ein bisschen eine gleiche Tendenz nach oben zu sehen. Das würde ich mir schon echt wünschen, von der Leistung her einfach auch eine Konstanz reinzukriegen, weil die Leistung hat uns ja echt positiv gestimmt unterm Strich in den vergangenen Spielen. Wir haben es gerade analysiert und erläutert und ich glaube, ich bin jetzt mal wieder vorsichtig, ich sag 2-2, beide spielen mit offenem Visier, es werden mal wieder Gegentore fallen, das ist einfach so, das passiert, so ist die Liga, jetzt klinge ich schon fast wie Eiche, aber ja komm,
ich nehme
auch ein Remis und wenn es ein 2-2 ist, dann ja, haben wir ein bisschen ein Spektakel erlebt und dann kann ich damit doch ganz gut leben. Boris, ich wünsche dir einen sehr schönen Abend und ich bin schon sehr gespannt auf unsere nächste Folge, denn das wird unsere Jubiläumsfolge, die 50. Und da müssen wir uns was überlegen.
Stimmt, da überlegen wir was.
Das machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund. Bis bald im Wildpark. Mich werdet ihr gegen Darmstadt wiedersehen. Also wenn ihr mich sehen solltet, einfach anpingen. Freue mich über jeden, mit dem ich kurz quatschen kann auf ein Bier. Und Boris, dich werden wir auch bald wieder in Karlsruhe erleben.
Genau, ich habe es endlich geschafft, es einzuplanen. Ich komme im November Ihr werdet mich gegen Kiel wiedersehen im Wildpark. Dann natürlich in Kaiserslautern, wo natürlich alle Karlsruher hinfahren werden. Ich glaube, das ist ein Pflichttermin. Und dann gegen St. Pauli nochmal, also innerhalb einer Woche nehme ich 3 Spiele mit. Freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Und da werden wir mit Sicherheit auch das ein oder andere Apfelschorle zusammen trinken mit viel Schaum.
Da sind die Bruttler wieder vollzählig und dann gibt es wieder Apfelschorle mit Schaum. So sieht's aus.
Und freue mich
drauf. Ich mich auch. Bis bald und wir sehen und hören uns.
Bis bald. Ciao.